SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Nahosten oder Ukraine, die Zahl der kriegerischen Konflikte auf der ganzen Welt steigt. Und davon profitieren natürlich Rüstungsunternehmen. Das kann man gut finden oder auch nicht, aber es ist so. Die Bundeswehr soll deutlich aufgerüstet werden. Ganz konkret könnte das jetzt KNDS Maintenance in Freisen betreffen. Dort soll wohl ein Transportpanzer in Zukunft gebaut werden. Und die Bestellung könnte nach SR-Informationen jetzt doch erheblich größer ausfallen. Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion ist bei mir im Studio. Wie genau soll der Bundeswehrauftrag denn jetzt aussehen?
Also ganz grundsätzlich, es geht da um den Patria 6x6. Das ist ein Transportradpanzer vom finnischen Rüstungskonzern Patria. Der soll bei der Bundeswehr den Fuchspanzer ablösen. Der ist so ein bisschen in die Jahre gekommen und eben in Freisen bei KNDS Maintenance zusammengebaut werden. Bisher war immer die Rede von etwa 1000 solcher Panzer, die die Bundeswehr bestellen will. Jetzt haben wir aber aus Sicherheitskreisen erfahren, die Zahl könnte sich ja quasi verdreifachen. 2800 bis 3500 dieser Transportpanzer soll die Bundeswehr jetzt bestellen wollen. KNDS Maintenance wollte sich auf SR-Nachfrage nicht dazu äußern. Man muss dazu sagen, noch steht die finale politische Entscheidung dazu auch aus. Aber Anfang des Jahres hatte der Verteidigungsausschuss des Bundestags schon mal eine erste 25 Millionen Euro Tranche für die Bestellung bei Patria freigegeben. Es sind also schon noch ein paar Hürden zu nehmen. Am Schluss muss dann beispielsweise auch noch mal ganz final der Haushaltsausschuss zustimmen. Und vor 2 Monaten, da erklärte KNDS Maintenance auch, man rechne noch in diesem Jahr mit dem offiziellen Go aus Berlin und die Produktion, die könnte in Freisen dann schon 2027 starten.
Okay, wenn das so kommt, was bedeutet das für den Standort in Freisen und auch für die Leute, die da arbeiten?
Das wäre natürlich eine tolle Nachricht. Aktuell arbeiten da rund 660 Menschen. Als von 1000 Panzern die Rede war, da hieß es, würden dadurch nochmal so gut 200 neue Jobs wohl dazukommen. Das heißt, die Marke von knapp 1000 Mitarbeitern wurde auf jeden Fall angepeilt. Das dürfte bei einer Verdreifachung der Panzerproduktion natürlich nochmal deutlich mehr werden. Und man muss auch sagen, dass bei 1000 Panzern sprach man von einem Auftragsvolumen, so aus Branchenkreisen war zu hören, von rund 2 Milliarden. Das dürfte natürlich jetzt auch sich deutlich erhöhen. Also ein riesiger Auftrag wäre das. Und ganz grundsätzlich für den Standort wäre das einfach ein riesiger Meilenstein, diese Panzerproduktion. Denn bisher werden in Freisen lediglich die Panzer aufbereitet und repariert. Die Panzerproduktion wäre nochmal ein ganz neuer zusätzlicher Zweig, der den Standort sichern und auch deutlich breiter aufstellen würde für die Zukunft.
Panzer made in Freisen. Vielen Dank, Peter Sauer, für die Infos. Ja, geht's Ihnen auch so? Ich finde, Freilichtbühnen haben immer so ihren ganz eigenen Charme. Davon haben wir ja im Saarland ein paar. Die in Hülsweiler, also Schwalbach, hat schon rund 100 Jahre auf dem Buckel. Und nicht nur die Zuschauer der letzten 100 Jahre haben der Tribüne zugesetzt, auch ein Sturm. Und deswegen wurde saniert, kann man sagen. Jetzt strahlt sie im neuen Glanz und heute wird sie offiziell eröffnet. Patrick Wirmer ist für uns hingefahren. Patrick, wenn ich im Hintergrund mal lausche, gerade zumindest hat man noch ein paar Arbeiten gehört. Ist man da doch nicht ganz fertig?
Na, das sind natürlich hier nur die allerletzten Arbeiten, der letzte Feinschliff sozusagen. Eben wurde hier noch ordentlich geflext und es wird hier auch noch gemauert. Also das Regiehäuschen wird hier wirklich noch mit Mörtel und Steinen versehen. Und damit das hier alles wirklich noch auf den letzten Drücker fertig sind. Aber du hast eben schon gesagt, aber die Bühne, die erstrahlt schon im neuen Glanz. Das kann man schon sagen. Es sind neue Bänke zu sehen. Es sind auch neue Treppenaufgänge zu sehen. Und die wurde eben auch schon fleißig genutzt von Sportlern, die da schon hoch und runter gelaufen sind. Also es ist wirklich hier ein Projekt auch für diesen Ort. Und neben mir steht Hans-Georg Bock vom Theaterverein, hier Volksbühne Hülsweiler. Was stehen denn jetzt hier noch für Arbeiten an?
Ja, es sind nur noch kleine Arbeiten, ein klein bisschen Dekoration auf der Bühne. Dann noch im Regiehaus halt eben jetzt noch die Tontechnik, macht sich noch komplett fertig. Wohl in den letzten Zügen, ich sag mal heute Abend, wird wohl die Probe auch dann mit Ton halt eben stattfinden. Und dann sind wir natürlich gespannt auf unsere Zuschauer, wie sie unser Stück finden, Grimlandia, das jetzt dann ja am 20.07. Premiere hat.
Ja, da reden wir gleich noch drüber. Eine Probe ohne Ton wäre natürlich ein bisschen schwierig, ne? Aber man merkt, es ist noch so ein bisschen Improvisationsarbeit zum Schluss hier noch zu leisten, aber die Tribüne erstrahlt in neuem Glanz. Früher standen hier eben, ja, kann man schon sagen, alte, morsche Holzbänke, die schon wirklich ein paar Jahre gehabt haben und jetzt ist es halt so ein Recycling-wetterfestes Material. Bezahlt hat das die Gemeinde Schwalbach, neben mir steht der Bürgermeister Markus Weber. Warum sagen Sie, diese Bühne war uns so wichtig, dass wir da 600.000 Euro noch mal reinstecken?
Die 600.000 Euro sind sehr gut investiert, weil die Hülsfelder Freilichtbühne ist für mich, das habe ich immer schon gesagt, das Kleinod, das über die Gemeinde hinausragt. Und das war einige Jahre gekommen, da haben Sie recht, die Holzbänke, obwohl wir jährlich dort immer wieder dran geschraubt haben und gearbeitet haben, waren in die Jahre gekommen. Gerade die Treppenaufgänge waren sehr sinnvoll und auch die Arbeiten, die halt eben dann so nebenbei gelaufen sind mit den Gabionen, die hier den Hang sicher fassen oder auch der Kassenbereich jetzt sauber gepflastert. Das ist jetzt eine Sache, die ist richtig in einem Guss gemacht worden und das strahlt hinaus. Ich freue mich auf die Veranstaltung der Volksbühne. Wir hatten auch schon Popkonzerte hier. Wir haben hier auch schon privatere Veranstaltungen. Wir haben auch hier Trauungen, die wir als Gemeinde anbieten. Also es ist wohl investiert für die Zukunft in der Gemeinde.
Das war jetzt schon so ein bisschen der Werbeblock natürlich für diese Veranstaltung. Wir reden da jetzt auch nochmal drüber. Eben kamen wir ja schon so ein bisschen in die Nostalgie rein, was hier eigentlich in den 100 Jahren so gespielt worden ist. Unter anderem haben Sie gerade schon gesagt, an Dracula erinnern sich, als Sie die Fledermäuse noch in die Scheinwerfer reingeflogen sind. Wir sind ja auch mitten im Wald. Also an solche Stücke erinnert man sich gerne. Jetzt geht es weiter mit Grimlandia. Das ist ein Märchenstück. Worauf können sich da die Besucher freuen?
Ja, man erlebt natürlich alle Figuren der Gebrüder Grimm. Aber es wird ein klein wenig anders sein, weil die Prinzessinnen aus dieser Welt leider Gottes festgestellt haben, dass ihr Prinz immer derselbe ist. Und dadurch dann an das Buch der Gebrüder Grimm gekommen sind und angefangen haben, selbst die Märchen auf ihre Weise umzuschreiben.
Oha, okay, gut. Also man kann sich da auf einiges gefasst machen. Wir machen uns hier auf ein kleines Festchen gefasst. Die Tische stehen schon bereit hier auf der Bühne. Und vielleicht habe ich nachher noch Glück und ich kann das machen, was ich noch nie bei einer Freilichtbühne gemacht habe, mal hinter die Kulissen zu gucken. Das kriegen wir bestimmt hin, oder?
Spannend.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin, weil das ist auch sehr interessant. Das können auch immer Kinder oder auch Erwachsene nach der Veranstaltung gerne nutzen. Wir gehen auch mit Kostümen natürlich immer ins Publikum mit rein nach der Veranstaltung. Während der Veranstaltung bitte nicht, aber nach der Veranstaltung absolut immer möglich.
Alles klar, Simin, hast gehört, ne? Also kommst du vorbei und dann gehen wir hinter die Bühne.
Ja, ich musste gerade schon ein bisschen lachen, das klingt auf jeden Fall spannend. Am 20. Juli Grimlandia, ein Märchen auf der frisch sanierten Freilichtbühne in Schwalbach-Hülsweiler. Huddel an der SHG-Klinik in Völklingen. Wir haben ja schon ausführlich drüber gesprochen. Sie erinnern sich, in Völklingen hatten aus Protest gegen den Geschäftsführer dort eine Menge Ärzte und Pflegekräfte gekündigt. Daraufhin wurde der Geschäftsführer Oliver Adolf versetzt, und zwar an den Sonnenberg in Saarbrücken. Heute hat sich der Saargesundheitsminister Magnus Jung im Rahmen der Sommergespräche dazu geäußert. Meine Kollegin Stefanie Balle war dabei. Steffi, was hat Magnus Jung denn gesagt?
Also er hat wortwörtlich gesagt, dass eben die SHG-Klinik Völklingen sich in einer veritablen Krise befindet. Das fand ich schon sehr deutlich. Und dass vor allem für die Beschäftigten die Situation schlimm ist, aber auch für die SHG als Krankenhausträger und für die zu versorgenden Patienten. Und dass er als Minister alles dran setzen will, dass dieses Flaggschiff, wie er es wörtlich gesagt hat, eben das Herzzentrum wieder in ruhigeres Fahrwasser kommt.
Jetzt sind ja die SHG-Kliniken privat geführt, also nicht dem Gesundheitsminister unterstellt. Aber er könnte als zuständiger Minister ja auch Einfluss geltend machen, oder nicht?
Ja, das kann er schon. Im Fall der Psychiatrie in Merzig, auch SHG, da hatte er ja auch ein Machtwort gesprochen, damit die Versorgung der Patienten gesichert wird. Allerdings sieht er sich in dem Fall Herzzentrum eher in der Rolle eines Vermittlers zwischen Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Beschäftigten.
Meine Aufgabe ist es, mit dazu beizutragen, dass hier gute Gespräche miteinander geführt werden, dass der Streit beendet wird und gemeinsame Lösungen gefunden werden. Und deshalb kann ich diese Arbeit, diese Gespräche nicht öffentlich führen, denn dann könnten sie nicht gelingen. Es geht darum, Vertrauen und Vertraulichkeit zu entwickeln, wenn man zu Lösungen kommen will.
Er appelliert damit also nicht zuletzt auch an uns Medien, die Gespräche zur internen Klärung bei der SHG erstmal abzuwarten und nicht jede Empörung aufzugreifen.
Na gut, das kann man so sehen. Lassen wir erstmal die Beteiligten in Ruhe alles klären. Aber wie geht's denn den Beschäftigten? Wie gehen die mit der Situation um? Also damit, dass der umstrittene Geschäftsführer Oliver Adolf zwar vom Standort Völkling abgezogen wurde, aber am Sonnenberg weitermachen darf.
Ja, das ist wirklich schwierig für viele Betroffene. Das hat mir Lisa Sumkeller von der Gewerkschaft Verdi gesagt.
Erstmal gibt es jetzt die Reaktion, dass die Kolleginnen und Kollegen wahrnehmen, dass sich etwas bewegt. Viele sagen, das reicht noch nicht aus, was passiert ist, und fordern weitergehende Entscheidungen zur Personalie Adolf. Das liegt jetzt allerdings weiterhin in den Händen vom Aufsichtsrat.
Und der hatte ja bekanntlich vorige Woche entschieden, dass Adolf erstmal weitermachen darf.
Und weißt du schon, was die Beschäftigten der SAG-Klinik in Saarbrücken am Sonnenberg dazu sagen zu dieser ganzen Sache?
Mich haben WhatsApp-Nachrichten erreicht von Pflegebeschäftigten bei der SAG. Die machen sich wirklich große Sorgen, dass Adolf jetzt, nachdem er in Völklingen alles durcheinander gebracht hat, auch in Saarbrücken das Betriebsklima vergiftet. Da steht die Forderung im Raum, Adolf komplett aus dem Unternehmen zu werfen, damit Ruhe einkehrt. Und auch die Gewerkschaft Verdi formuliert da eine klare Erwartungshaltung. Nochmal Lisa Sumkeller.
Wir haben die Erwartung, dass Professor Adolf aus den Ereignissen in Völklingen jetzt gelernt hat. Wir haben natürlich die Erwartungshaltung, dass sich solche Zustände an keiner Stelle im SAG-Konzern wiederholen dürfen, egal wo er innerhalb des Konzerns Verantwortung trägt und eingesetzt wird.
Na, man kann ja zumindest sagen, wir werden ein Auge darauf haben. Vielen Dank, Stefanie Balle. Ich bin in den 90ern groß geworden und ich weiß noch, dass Kate Moss damals totales Idol für viele Jugendliche und auch Kinder war. Und die hatte ja diesen sehr berüchtigten Satz, von dem sie sich inzwischen distanziert hat. Und zwar, nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt. Wir dachten eigentlich, wären wir inzwischen darüber hinweg, aber dieser Trend, sehr dünn oder mager zu sein, ist wieder da. Und zwar auf sozialen Medien wie Instagram oder TikTok. Nennt sich Skinny Talk. Das sind fragwürdige Abnehmstrategien und Motivationen. Sprüche, die, sagen wir mal, ein nicht so ideales Körperbild anpreisen, aber ein vermeintliches ideales Körperbild. Meine Kollegin Lisa Betzholz-Weber hat sich das genauer angeschaut. Lisa, warum ist das so problematisch?
Das Problematische daran sind einmal die Tipps selbst, weil die teilweise einfach so stark ins Kaloriendefizit gehen und vor allem diese ideologische Denkweise dahinter einfach, ne? Da fallen dann nämlich solche Aussagen hier.
Du kannst nicht erwarten, dass du aussehen wirst wie eine Elfe, wenn du isst wie ein Oger. Du isst wie eine Elfe, du siehst aus wie eine Elfe. Du isst wie ein Oger, du siehst aus wie ein Oger.
Mhm. Also, ne, merkt man direkt. So Aussagen sind sehr bedenklich, vor allem für Kinder und Jugendliche, die dem Ideal natürlich nacheifern wollen. Ich habe auch mit der Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Homburg gesprochen, mit Frau Dr. Eva Möhler. Und die hat auch nochmal betont, warum das gerade für Heranwachsende so gefährlich sein kann.
Letztlich geht es darum, dass Jugendliche natürlich noch wachsen, ihr Gehirn noch entwickeln und auch dafür ganz viele essentielle Nährstoffe brauchen, wie ungesättigte Fettsäuren, also vor allem Fett. Das Gehirn besteht zum großen Teil aus Fett und gerade das ist ja was, was die Skinny Talk-Ratgeber wirklich dämonisieren. Letztlich aber ein essentieller Baustein ist für die kindliche und jugendliche Entwicklung. Ebenso natürlich Proteine, Eisen, Spurenelemente, all das kommt man natürlich mit einer Mangelernährung sich nicht zuführen.
Und viele rutschen dann einfach in eine Essstörung rein. Und die nehmen laut Möhler nicht nur im Saarland, sondern auch weltweit zu. Und es gibt ja nicht nur die Kalorien, ne? Also nicht nur das Thema mit den Kalorien. Es ist ja auch dieser psychologische Aspekt einfach. Sie meinte, dass Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 18 Jahren für solche Aussagen einfach besonders empfänglich sind, weil sie dazugehören wollen. Und wenn sie dann im Elternhaus nicht das Gefühl bekommen, dass sie so sind, wie sie sind, dass sie so, wie sie sind, okay sind, dann wird das natürlich schwierig.
Ja, und gerade vor allem in dieser Zeit ist es ja so, dass man generell unzufrieden ist mit seinem Körper und sein Selbstwertgefühl erstmal ausbilden muss. Was kann man denn da tun, außer die Kinder schon vom Selbstwertgefühl zu stärken und ihnen ein positives Selbstbild zu vermitteln? Also was geht da sonst noch?
Ja, also das ist halt relativ schwierig. Eigentlich kann man da wenig machen, weil auf TikTok wurde jetzt der Content auf Drängen der EU hin mittlerweile gesperrt. Aber wenn du die Schreibweise ein bisschen veränderst, findest du die Inhalte trotzdem immer noch. Und auf Instagram gibt es das Ganze sogar ohne Beschränkung. Und viele Experten, darunter auch Frau Dr. Möhler, die wünschen sich einfach ein stärkeres Eingreifen der Politik und eine Altersbeschränkung wie Social Media. So etwa wie in Australien, wo das jetzt erst ab 16 Jahren zugänglich sein soll. Das halt umzusetzen, ist nicht einfach.
Vielen Dank, Lisa Betzholz-Weber. Auf TikTok und Instagram, da gibt es einen gefährlichen Trend für Kinder und Jugendliche. Und zwar, wie wir es von früher kennen, mager zu sein.